HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Scheiße, Werder Bremen!
Wow, ich hoffe, man kann uns hören und der Sound ist nicht völlig ausgeschlagen. Wir sind allerbeste Laune und wir sind auch in Bestbesetzung. Heute mit dabei ist Bones.
Moinsen, woo!
Kai.
Moin, moin.
Muchel ist natürlich auch dabei.
Moin, Jungs und Mädels.
Und ich, Gato, ich bin auch dabei. Wir haben 2:0 gegen Bremen gewonnen. Und nach dem Sandhausen-Spiel haben wir gesagt, es ist so eine kleine Richtungsentscheidung. Wenn wir verlieren, dann war das Sandhausen-Spiel irgendwie gefühlt, naja, so gerade 2:1 gewonnen. Aber wir haben gewonnen und jetzt ist eigentlich alles geil. Kai, wie hast du das Spiel gesehen? Vielleicht mal kurz deine Mini-Zusammenfassung. Gemütslage bist du?
Nein, absolut positiver Gemütslage. Also wir sind, das haben wir auch schon im letzten Podcast und in den Podcast davor besprochen, wir sind in meinen Augen nicht in der Lage zu sagen, wir wollen jeden Gegner an die Wand spielen. Insofern hatten wir aber auch im letzten Podcast gesagt, dass wir nicht einfach nur, weil wir HSV-Fans sind, davon ausgehen, dass der HSV gewinnt, sondern weil wir die Schwächen bei Bremen gesehen haben und auch da gesehen haben, dass die Abwehr, darüber können wir gleich noch diskutieren, stabilisiert wurde. Ich muss sagen, die Mannschaft hat geilen Einsatz gezeigt. Das war eine Mannschaft, mit der man sich irgendwie identifizieren konnte vom Einsatz, die mutig nach vorne gespielt hat, vielleicht manchmal zu mutig, aber ich fand auch individuell, jetzt haben wir endlich mal wieder einen Spieler mit Haier, der so ein bisschen heraussticht. Das hatten wir lang nicht mehr, wo wir irgendwie gesagt haben, der ist irgendwie bereit für fast für mehr, macht nochmal zwei Steps nach vorne, mehrere Spiele. Und auch Heuer Fernandes, langsam kann man ihm wirklich ein Lob aussprechen, weil ich bin immer ein Freund davon, wenn man mal 2-3 Partien als Torwart gut hält, hat das für mich nicht so viel zu bedeuten, aber er stabilisiert sich mehr und mehr. Und
Dazu kommen wir auf jeden Fall noch später. Wir gehen mal die einzelnen Spieler durch. Bones, zu den Zahlen kommen wir auch noch gleich. Ich habe erstmal vorweg noch eine Frage an Muchel. Und da hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast, aber hat auf Instagram uns Sturm erprobt 1887 eine Frage gestellt, die direkt an dich und dein Stadionerlebnis geht.
Ich bin nur völlig paralysiert von dem Spiel und ich kann es immer noch gar nicht so richtig fassen, aber eine Frage an Muchel. Wie wahnsinnig muss das eigentlich sein? Auswärts in Bremen 2:0-Sieg und die Hamburger Fans stimmen dein eigenes Lied an. Ein Lied, das du singst. Was sind das eigentlich für Emotionen und für Gefühle, mit denen man da umgehen muss? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das muss so geil sein.
Ja, Muchel, erzähl doch mal. Wie war es im Stadion und wie war es, als der Song angestimmt worden ist?
Also im Stadion war es sensationell. So langsam habe ich meine Stimme auch wiedergefunden. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt im Stadion so mitgegrölt habe, so viel mit angestimmt habe und echt so euphorisch war, weil es war so Balsam für die Seele. Ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal, Bones wüsste das wahrscheinlich, wann wir das letzte Mal in Bremen gewonnen haben. Das ist wahrscheinlich schon einige Jahre her.
Das habe ich nicht geguckt. Ich habe nur geguckt, dass das letzte Derby überhaupt vor 3,5 Jahren war. Ja. Wann der letzte Sieg überhaupt war, ich glaube, das war fast sogar 2009, das UEFA Cup Halbfinale. Also krass. Das ist schon sehr weit, aber
ja, also dementsprechend,
man kennt das Gefühl nicht mehr.
Nee, es war wirklich, wirklich geil. Hatte mega Bock, bin heiß hingefahren. Und hab auf dem Weg dahin schon gesagt, so irgendwie, wenn wir mit dem Punkt nach Hause fahren, wäre ich schon mega zufrieden gewesen. Und dann geht das Spiel los, ey, was für ein Raketenstart. Und ja, mega geile Stimmung. Dafür, dass keine von den Ultras dabei waren, keine aktive Fanszene in dem Sinne, waren irgendwie über 1000 HSV-Fans da, geile Stimmung. Und ja, wie sind die Emotionen, wenn mein Hamburg Liebe sehr in dem Moment angestimmt wird? Ich kann das immer, ja, also irgendwo ist es mir in dem Moment ist es mir so ein bisschen peinlich, weil dann alle Augen sich auf mich richten und eigentlich möchte ich in diesem Moment eigentlich nur laut mitgrölen und du merkst dann schon, dass alle um mich rum irgendwie so die Handys zücken und ey, dein Lied und geil und so und eigentlich will ich diesen Moment, will man in dem Moment nur genießen und ich schalte dann ab und singe dann einfach lauthals mit und ich bin dieses Mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Account bin ich live gegangen, ich glaube mit dem Abschlag-Account und habe mitgesungen und bei Instagram und ja, es ist geil, es ist einfach ja, unbeschreiblich. Es macht Spaß, es passte zu dem Abend und Derby-Sieger, echt mega. Ja,
Derby-Sieger, das kann man festhalten. Wir können das Spiel ja mal so ein bisschen ganz kurz nochmal chronologisch durchgehen. Ich meine, ihr habt es ja alle gesehen, wir haben es alle gesehen, aber weil es so schön ist, lassen wir es nochmal ganz kurz Revue passieren. Zweite Minute.
Warte, aber ja, vor ersten Minute, also dann können wir bei der zweiten Minute weitermachen, fand ich es erstmal angenehm, das war auch schon eine geile Stimmung, auch für die Leute, die nicht im Stadion waren, auf DSF, eine Stunde vorher, Vorberichte. Sport 1, ne? Sport 1, DSF. Ne?
Im Herzen immer DSF.
Im Herzen immer DSF. Auch der Doppelpass wird nie irgendwie, ich weiß nicht, welchen Sponsor die mittlerweile haben.
Stahlwerk,
also
völlig unterirdisch.
Das wird sich keiner merken können mehr in Zukunft, aber nein. Was ich nur sagen wollte, Martin Hanek war ja da, wo ich dann erst dachte, ja, doch, HSV-Vergangenheit, aber dann fiel mir auf, viel mehr Bremen-Vergangenheit und
er hat deutlich positiveres Feedback bekommen jetzt im Nachhinein von der Berichterstattung als
Tusche. Genau, aber völlig richtig und ich muss auch sagen, es hat einfach gebockt vom Spiel, dann auch hat man gesehen, alle können es sehen im Öffentlich-Rechtlichen und es wird eine Stunde sich Zeit genommen vorher, die hatten geile Gäste, also die Stimmung vorm Spiel war auch schon krass und da habe ich gleich ein paar Insights noch.
Erstligareif.
Genau, und da habe ich war total erstligareif und bei Bremen aber nicht so. Ich fand, was du beschrieben hast, HSV war positiv gestimmt, wir reißen uns gerade zusammen, geben alles. Bei Bremen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Wiese hatte dann ein falsches VIP-Band und hat gar keins und hat sich dann aufgeregt und hat
ich
dann.
Ich wurde schon gefragt, ob ich im Stadion Tür gemacht habe.
Genau, und hat dann randaliert und wurde des Stadions verwiesen, also unterirdisch. Und was ich damit nur sagen wollte, ist auch so Frings ist dann da so rumgelaufen in den Katakomben und hat dann so erzählt, irgendwie alle so mit hängendem Kopf und hoffentlich verlieren wir heute, dass der Coach weg ist und so. Ja. Also die Stimmung bei Bremen ist überhaupt nicht so nach dem Motto, wir fangen uns oder das ist ganz gut, obwohl die ja die letzten Spiele gewonnen haben, sondern die sind so ein bisschen auf, das wird eine zähe Saison und alles ist irgendwie scheiße. Also es war schon auffällig.
Also man muss schon hoffen tatsächlich, dass Markus Anfang.
Ja.
Noch ein bisschen in Bremen bleibt und auch, dass Gramotzis ein bisschen auf Schalke bleibt. Das könnte tatsächlich in der zweiten Hälfte noch irgendwie der Saison unser Trumpf werden, die in Anführungsstrichen vielleicht schlechteren Coaches. Denn da hat selbst Martin Hanek gesagt, er sieht den Coach vom HSV vor dem Coach von Bremen. Also das ist schon mal auch aus Insider-News gar nicht so schlecht.
Genau, können wir später noch drauf eingehen. Was ich interessant finde, ist, Stefan Kunz hat ja dann auch noch in der Türkei jetzt diese Woche unterschrieben.
Ja, aber das ist ja ein ganz anderes Thema, oder?
Naja, ich wollte nur sagen, also bin ich ganz froh darüber, dass solche Vereine sich eben um so einen Stefan Kunz nicht bemüht haben, also Schalke und Bremen, weil da hätte ich dann doch ein bisschen mehr Schiss gehabt.
Und ganz ehrlich, komm, wir sind doch jetzt auch alle Team Walter, oder?
Ja, du wusstest es schon immer. Ich muss sagen, ich komme immer mehr aufs Boot von Team Walter. Du bist ja sowieso so Team Walter, wie ich Team Leistner bin.
Ja, oder also, war. Ich bin auch im ganz anderen Boot. Ich werde auch erstmal noch nicht Team Walter sein. Aber es kommt alles noch.
Bones, genau. Überhaupt nicht Team Walter. Aber wir gehen jetzt erstmal ganz kurz chronologisch durch. Wir haben hier, ihr merkt schon, ganz, ganz viel zu erzählen. Alles geht durcheinander. Alle sind aufgeregt. Zweite Minute, 1-0, Glatzel. Und da muss ich ganz kurz sagen, das freut mich besonders, dass Glatzel endlich getroffen hat. Ne? Der war ja schon so, also als wir hier schon zu Nachrichten aufgerufen haben und in unserer Kick-Tipp-Gruppe, da wurde Glatzel schon vermehrt so ein bisschen negativ gesehen, weil er halt nicht trifft. Und jetzt trifft er echt mit dem Kopf, nachdem wir das 1-0 wie Barcelona in seinen besten Zeiten rausgespielt haben.
Wir vergleichen ihn halt auch immer mit Terodde. Ne? Das ist natürlich echt schwierig, weil so ein Terodde, der macht halt eine Bude nach der anderen und das ist bei Glatzel halt noch nicht der Fall.
Ja, aber ich glaube, du musst den nicht mit Terodde vergleichen. Wir haben, glaube ich, relativ deutlich schon geflucht, weil er hatte echt schon einige große Chancen auf dem Fuß, wo du dich fragst oder du denkst, den darfst du auch machen. Also sorry, dafür wurdest du auch geholt. Mhm. Und das hat uns, glaube ich, eher gestört, weil er so ein Chancentod gerade zu Hause ist. Hat er alle Tore bisher auswärts geschossen und zu Hause gar nichts bisher.
Mhm. Ja. Gut, dann geht's weiter. Dann nahm die erste kuriose Halbzeit natürlich so ein bisschen ihren Lauf, ne? 1-0, wir gefeiert ohne Ende. Die beiden Mannschaften haben mittlerweile still und heimlich relativ viele gelbe Karten gesammelt, relativ viele Defensive, also Schonlau und auch Christian Groß. Und dann war es tatsächlich, war erst die gelb-rote Karte, ja, ne? Oder war der Freistoß?
Erst gelb-rote.
Ja, pass auf. Dann gelb-rote Karte, Weltklasse, wir führen 1-0, Bremen nur noch zu 10. Man muss sagen, eigentlich fast mehr wert, als das 2-0 zu schießen, dass die Bremer in der 30. Minute dann nur noch zu 10 sind.
Und das war auch, also ganz klar, also wie kann man da so reingehen?
Ja, unterirdisch.
Also, sowas
völlig Dringliches. Dumm.
Also ich hoffe, also was mir im Endeffekt ist mir scheißegal, das ist ein Bremer, aber der muss doch im Nachhinein, muss der doch zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja, also ich als alter F-Jugendspieler, E-Jugendspieler, aber auch weiß von, also als Mitspieler würde ich mit dem nicht viel zu tun haben wollen in der Kabine, ne? Also da musst du dich schon krass zusammenreißen, dass du da nicht schon auf dem Platz austillst, weil das ist völlig unnötig.
Ja. Also, na gut, aber man muss sagen, Derby, ne, lieber, ich sag mal so, ein HSV-Spieler wichst den Bremen-Keeper mal um, als er streichelt ihn nur. Also, aber gut, gelb-rote Karte für uns natürlich gut, für Bremen scheiße.
Und man muss ja auch sagen, der HSV hat es ja auch erzwungen. Es war ja nicht so, dass, also der HSV hat einfach gut rausgespielt und sie haben ja auch hintenrum die Bälle, also im Stadion, ich dachte die ganze Zeit, Mensch, wie die hinten die Bälle spielen, ne? Und das hat die Bremer ja auch wuschig gemacht, dass da hinten mit Heuer Fernandes, dass sie die Spiel von hinten raus so den Ball haben rausspielen können und die Bremer keinen Zugriff bekommen haben und dass er dann mal so zu einer Grätsche ansetzt, war einfach pure Verzweiflung.
Ja, finde ich gut. Dann muss man sagen, ging es weiter und dann vielleicht die Szene des Spiels so ein bisschen. 42. Minute, Bremen kriegt einen Freistoß, ihr habt es natürlich alle vor Augen, und die Kugel ist drin. Ich dachte erstmal, ach du Scheiße, 1-1, jetzt geht die Kacke los. Dann auf einmal, Schiri pfeift, Tor wird nicht gegeben. Ja. Dann war ja irgendwie erstmal Verwirrung. Genau. Hä, warum ist das jetzt so? Und dann war ja erstmal so die Vermutung, wird nicht angepfiffen. Und dann sieht man tatsächlich, dass Mitchell Weiser in die Mauer oder zur Mauer läuft. Und das darf man anscheinend nicht. Und da schreibt... Ja,
oder vielleicht machen wir da mal ganz kurz Regelkunde, damit auch alle genau wissen, was in der Regel Nummer 13 von den Statuten steht. Bilden drei oder mehr Spieler des verteidigenden Teams eine Mauer, müssen alle Spieler des angreifenden Teams einen Abstand von mindestens 1 Meter zur Mauer einhalten, bis der Ball im Spiel ist. Wenn ein Spieler des angreifenden Teams diesen Abstand bei der Ausführung nicht einhält, wird ein indirekter Freistoß verhängt. Und ich würde sagen...
Und das gilt seit der Saison 19/20, also seit dem letzten Jahr...
Ja, und dann schreibt Paddy ihm seine Lieder uns auf Instagram. Wie schlau ist bitte Haier, zeigt dem Schiri an, dass Weiser da nicht stehen darf und hakt ihn ein.
Habe ich auch gesehen. Von hinten siehst du es, dass er den Arm geschnappt hat, damit er drinnen bleibt
in der Mauer. Wie genial ist das von Moritz Haier? Da müssen wir sagen, es unterstreicht sozusagen ja unsere These, dass er einer der besten Spieler
auch von der Birne.
Von der Birne der Welt momentan wahrscheinlich ist.
Ich glaube, über Haier können wir gleich noch eine extra Rubrik gleich machen. Der ist ja sozusagen der Spieler des Spiels. Er hat ja auch am Anfang das Bremer Spiel abgetötet, indem er mit Kittel, Mitchell Weiser auf rechts immer gedoppelt hat. Und dadurch konnte Bremen überhaupt nicht sein Flügelspiel aufzwingen. Und hat dann natürlich auch dort enorme Arbeit geleistet im defensiven Mittelfeld. Auch mit dem 2-0, aber das kommt ja erstmal jetzt gleich noch.
Korrekt, 2-0, du sprichst es an, 46 Minute, Moritz Haier vollendet auch einen sehr schönen Angriff, Flanke, Jatta und Moritz Haier dann per Kopf war das, ne? Per Kopf zum 2-0 und da dachte man wirklich, wie geil ist das denn? Alles spricht für uns. Und bei uns hast du zu dem Spiel insgesamt nochmal irgendwie ein paar Zahlen oder so?
Und das hat sich in deinem weiteren Verlauf des Spiels auch gezeigt mit den Torchancen von Bremen. Das war auch mit die vorletzte Strafraumaktion vom HSV. Danach kam noch die Großchance von Jatta. Aber der HSV hatte insgesamt nur 6 Großchancen oder 6 Torschüsse, während Bremen nachher auf 20 kam. Und das aber erörtern wir ja noch gleich im weiteren Verlauf des Spiels, wo dann halt die rote Karte von Schonlau zum Kippen des Spielverlaufs geführt hat.
Genau, 52. Minute, gelb-rot. Man muss sagen, Ah, muss man nicht geben. Wir hätten es wahrscheinlich auch gefordert, ja, irgendwie. Deswegen kann man es irgendwie geben.
Aber wo soll er hin? Also ich meine, ich finde, man kann Foul pfeifen, aber ich finde, gelbe Karte dafür zu ziehen und dann den Spieler dann vom Platz zu stellen, finde ich in dem Moment, also da finde ich, kann man so ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Nee, wie, also sei mal ehrlich zu dir selber. Du hättest als HSV-Fan in der Situation auch irgendwie die gelbe für einen Bremer gefordert. Die Sache ist ja, der Bremer-Spieler wäre ja durch gewesen und Schonau wusste ja, dass er irgendwie links, rechts vorbei müsste. Also, und er hat ja dann einfach ohne Ball geblockt. Ich kann die Entscheidung zumindest nachvollziehen.
Ich frage mich ja, ob so ein Schiri dann auch sagt, der Spielverlauf war bisher sowohl von den Schiedsrichterentscheidungen so günstig für den HSV, dass er dann sagt, jetzt kann ich nicht ihn sozusagen noch günstiger werden lassen. Also das meine ich mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Natürlich weiß, wird man im Schiri-Lehrgang gesagt bekommen, genau das soll man nicht machen. Man muss immer objektiv bleiben. Aber man muss ja auch fairerweise mal sagen, dass Mitchell Weiser ja 0,0 den Torwart oder irgendjemanden vom HSV irritiert, sodass der Freistoß irgendwie deswegen reingeht. Der geht ja, ob er da steht oder nicht steht, geht er ja rein. Und ich glaube, dass es so viel Spielglück und so viele glückliche Entscheidungen für uns gab, dass der Schiri dann in der Situation konsequent bleiben wollte und irgendwie vielleicht auch mal ausgleichende Gerechtigkeit wollte und da irgendwie dann gesagt hat, jetzt ist gelb-rot nur gerechtfertigt.
Denke ich auch, ja, doch.
Ja. Ja, plus auch zu der Elfmeter-Geschichte in der ersten Halbzeit, wo er dann gleich das noch im Hinterkopf hatte mit dem Duell Duxch gegen Schonlau, wo das halbe Stadion da diesen Elfer gefordert hat.
Ja, auf jeden Fall, nach der gelb-roten Karte plätschelte das ein wenig und dann muss man schon sagen, bei aller Euphorie, so die letzten 20, vielleicht sogar auch 25 Minuten, war es echt nicht so geil. Ich weiß nicht, konntest du überhaupt noch was sehen im Stadion? Warst du so betrunken oder wie?
Also ich muss sagen, ich fand das Spiel taktisch dann hochinteressant, auch in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit waren es für mich eher die Schiri-Entscheidungen und Emotionen und so gravierende Aktionen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann taktisch richtig interessant und da will ich auch direkt zu Schonlau was sagen. Die Experten sind sich bei Schonlau, glaube ich, einig, dass das vom Niveau her ein Spieler ist, der Erstliga-Format hat. Aber er ist von den Sprintwerten und von der Geschwindigkeit noch zu langsam. Und das hat man in der Situation gesehen, dass er da noch einen Schritt zu spät kommt und dass er gleichzeitig dann der Mannschaft auch brutal fehlt in der Ordnung. Ne? Also das konnte man schon ablesen.
Plus die taktische Verschiebung, denn durch die Rote von Schonlau ist Haier in die Innenverteidigung gerutscht und dadurch hat das Mittelfeld eine Lücke auf einmal gehabt und sodass Kittel und Haier nicht mehr doppeln konnten bei Mitchell Weiser rechts außen. Und dadurch konnte Bremen überhaupt erst auf den Flügeln Überzahl entwickeln und die Angreifer um Duxch und später auch Füllkrug besser ins Spiel bringen. Du hast auch wirklich gemerkt, wie Haier in der Mitte gefehlt hat. Also er ist für mich persönlich der Kaderspieler der Stunde beim HSV und auch so Dreh- und Angelpunkt des ganzen Spielaufbau. Ich glaube auch für Walter im Moment.
Eine interessante Frage. Markus Gruber, unser fleißiger und treuer Stammhörer, hat gefragt, aber mal ganz ehrlich, wie Amateur vom Trainer, bei den Emotionen Schonlau in der Pause nicht rauszunehmen. Was sagt ihr dazu? Also hättet ihr ihn rausgenommen? Ich meine, er war gelb vorbelastet als Kapitän in der Abwehr.
Die Elfer-Situation?
Ja. Ich hätte ihn nicht rausgenommen, habe aber tatsächlich drüber nachgedacht und wir haben ja auch dann bei Instagram abgestimmt, soll Haier jetzt raus, weil gleiche Situation, Schlüsselspieler, hat auch gelb gesehen, ist in der IV, wenn du noch einen Spieler verlierst, dann bist du wirklich dann nur noch zu neunt, liegst zwar 2-0 vorne, aber wird's richtig eng in Bremen und nächstes Spiel, wo du keinen Schonlau hast, hättest du auch keinen Haier. Also der hätte sich wirklich nicht gelb fangen dürfen.
Ist für mich eine klassische Frage, weiß man im Nachhinein immer besser.
Absolut.
Aber ich muss sagen, rein von dem Spielverhältnis her, waren wir dann zu zehnt doch wieder etwas besser, weil aktiver, als wir zu elft waren. Als wir Überzahl hatten und 2-0 führten, war Bremen tatsächlich deutlich besser, wo sich jeder gefragt hat, was soll das? Und da würde ich gerne mal eine taktische Debatte einsteigen. Oder beziehungsweise erstmal einen Fakt noch festhalten. Wir können uns darauf einstellen, dass Walter, das ist seine Handschrift, auf seine Spieler setzt. Wenn er auf dich nicht setzt, hast du einen Hals, weil dann wird es ganz eng in der Saison da noch reinzukommen. Aber die Spieler, wie ihr gerade angesprochen habt, mit Gelb verwarnt, er schenkt ihnen 100% Vertrauen und lässt sie drin mit einer gelben Karte. Es wird es unter Walter nicht geben, dass er sie dann rausnimmt. Da ist ja dieser Dickschädel, darüber können wir gleich noch diskutieren. Was ich nur interessant fand, unterirdisch, 2-0 Führung, eine Person mehr und du kriegst reihenweise Torchancen, lässt du zu, gegen 10 Bremer. Das war für mich wegen der Passivität. Du denkst, jetzt musst du irgendwie dich zurückziehen, jetzt willst du nicht mehr so offensiv spielen, dir fehlt dann der Mut, du musst jetzt clever sein, stellst dich hinten rein und zack, hast du das Momentum auf der Bremer Seite, dass die Luft kriegen, nach vorne spielen können, eine Torchance nach der anderen sich erarbeiten können und dann verlierst du einen Spieler und in dem Moment ist es irgendwie wieder ausgeglichen, man merkt, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr machen, müssen wieder ein bisschen mehr tun und zack, sind wir mit 10 gegen 10 besser dann wieder da gewesen als mit 11. Und das ist etwas, was eine Frage auch an euch ist. Ist Walter da einfach zu festgefahren? Es kann doch nicht angehen, dass wir nach einem 2-0 mit 11 Mann trotzdem noch die Möglichkeit haben, das Spiel zu verlieren. Das geht nicht. Und es ist nicht deutschlandweit, sagen die Experten reihenweise. Es ist ja schon auffällig, wie die immer wieder alle erwähnen, Walter ist so ein gradlinig, der hat nur ein Spielsystem. Es gibt's doch nicht. In Zukunft wollen wir doch sowas auch mal locker nach Hause fahren. Auf der anderen Seite, ich bin ja nicht dieser Meinung. Danach könnt ihr eure Meinung äußern. Meine Meinung ist, genau richtig, nur wenn du etwas straight durchziehst, auch mal mit dem Schädel durch die Wand gehst, kriegen die Jungs das Selbstvertrauen rein, dass sie daran glauben, weil sie jetzt mal so eine Kackphase durchgemacht haben und überlebt haben, das Spiel nach Hause gebracht haben. Und irgendwann hast du diese Drucksituation und hast die schon dreimal durchgespielt. Wenn du dann immer umgestellt hattest, hast du kein Vertrauen mehr. Das heißt, ich bin bei Walter, aber die meisten sind ehrlich gesagt dagegen.
Ganz kurz, unaufsteigbar hat bei Kicktipp geschrieben, und zwar über das Interview, was Walter nach dem Bremen-Spiel gegeben hat. Da hat unumstreitbar geschrieben, Walter meinte, dass es schwierig genug sei, Plan A zu verfolgen und wir das erstmal umsetzen wollen. Ziemlich geiles Interview, meinte er. Zitat, Tabelle ist mir scheißegal, geht darum, Spiele zu gewinnen und wenn Jatta das 3-0 macht, redet hier niemand mehr von Plan B. Das ist natürlich volle Fahrt voraus auf Plan A und nur da rein. Für mich persönlich, also musst du einen Plan B haben im Profifußball und dass du nur Plan A, also ich meine, was ist das, wenn Jatta das 3-0 macht, ja gut, aber wenn Bremen mal vielleicht einen von seinen 20 Großchancen nutzt, dann hast du halt 2-1 und dann hast du und dann hast du 2-2 auf einmal so, ne, und dann stehst du halt irgendwie scheiße da. Das ist halt die Frage, wie viele Spiele geht es gut und wie viel nicht, und momentan, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt oder auf den Punkteschnitt, sind wir unter Schnitt, so, das kann natürlich alles wieder höher kommen, aber die Gefahr läuft natürlich aus, dass du mal so spektakuläre Siege einfährst, aber auf Long Run nach 34 Spieltagen, ne, so eine Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften, so eine Denke, dass es dann halt, genau, schon wieder knapp werden
kann. Ja, wir hatten ja auch hier schon öfter im Podcast gesagt, dass wir uns eigentlich Trainer wünschen, die auf Ereignisse im Spiel taktisch reagieren können. Wenn du da draußen jemanden hast und sagst, egal was passiert, rote Karte, Elfmeter, ja, whatever. Tatsächlich,
das hatten wir doch mit einem Tune, der genau das versucht hat, und es ist doch total in die
Hose gegangen. Aber ja, aber es sah doch hier am Ende auch scheiße aus. Du hast doch gesehen, dass HSV trotz 2-0 ab der 65. unfassbar geschwommen ist. Ja, da trifft Füllkrug das leere Tor nicht, legt nicht auf Duxch, der auch das leere Tor vor sich hat. Das war ja jetzt nicht, dass der HSV das geil wegverteidigt hat.
Ja, so. Aber guck mal, die ersten Spiele haben wir über die Innenverteidigung gemeckert, haben gesagt, ey, oh, weiß nicht, mit David und, das heißt gemeckert, aber wir haben es auf jeden Fall gesagt, das sieht irgendwie aus wie Kraut und Rüben. Und ich finde, dass sich das auch von Spiel zu Spiel kontinuierlich immer, immer besser wird. Die Jungs spielen sich ein, da ist Vertrauen da. Und jetzt mit so einer Situation in Überzahl, bin ich auch bei Walter. Das ist eine Situation.
Das war nicht gut gespielt, genau, ja, wie gegen Sandhausen.
In der Situation nicht. Waren sie noch gar nicht. In so eine Situation sind sie noch nicht gekommen. Da wussten sie nicht mit umzugehen.
Gegen Sandhausen waren da auch in Überzahl.
Ja, okay. Ja. Ach, Jungs, ey. Da warst du nicht da. Da warst du Kind und.
Ach. Also ich bin zufällige kleine Frage, weil ich ihn am Wochenende zufällig getroffen habe. Ich hatte ein Tennisspiel und Olitsch war da. Mit seinen Kindern. Ich musste ihn vom Platz schicken. Er hat da irgendwie gechillt und ich dachte mir so, ist das nicht für die Zukunft mal ein richtig geiler Trainer für den HSV?
Er ist ja auch Co-Trainer bei
Kroatien, ja. Genau. Also ich bin Walter, nicht Walter-Fan, aber ich bin sehr überzeugt von Walter. Ich finde, er macht das super. Ich glaube, das ist der Trainer, der uns diese Saison am meisten weiterbringen wird, weil ich eben nicht glaube, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, drei Spielsysteme zu lernen, sondern erstmal ein Spielsystem verinnerlichen soll. Da bin ich bei ihm. Aber ja, Olitsch, wenn ihr schon keine Walter-Fans seid, wer sind denn solche Alternativen, die euch gefallen? Ich meine, Hacking.
Wollen wir jetzt schon wieder über einen Trainer diskutieren? Also, ey, bitte. Derby-Sieger. Wir stehen Anfang der Saison und wir fangen jetzt schon wieder an, über einen Trainer zu diskutieren.
Genau, aber dann war
deswegen bin ich auch froh, dass Kunz in die Türkei wechselt, weil das wäre schon wieder, das wäre jemand gewesen, der genau hier beim HSV schon wieder in Ring
richtig, und meine Frage war mit dem Hintergedanken, wenn das hier ein klares Nein gibt, dass wir den Coach nicht in Frage stellen, dann müssen wir ihn irgendwie auch stärken und positiv, also dann klar, ja, man darf ihn kritisieren. Weiter. Kai, aber,
Lurchkönner pro HSV sind, aber trotzdem die Art und Weise des Menschen Walter und seine Art Fußball zu spielen nicht mögen. Also und sagt mir nicht zu und ich sehe auch nicht, also für mich persönlich, ich glaube nicht, dass wir damit weit kommen. Also um das mal jetzt abzuschließen, das Thema.
Ja, aber das ist ja die Frage, wo wir uns schon seit Wochen irgendwie drehen. Wie weit wollen wir denn kommen? Also was ist denn jetzt das Ziel der Saison?
Aufstieg, mach keinen Scheiß okay, jetzt.
Ja, wollen wir uns darauf committen, dass das für uns alle...
Nein,
wir
brauchen
Walter? Nee, also nach außen hin haben sie gesagt, dass es nicht das Ziel ist, aufzusteigen.
Nein, das wollen nicht jetzt das Thema jede Woche neu aufmachen. Also schauen
wir ja, erstmal. Lass uns das doch mal abschließen.
Was wieso? Ist ich habe doch gerade gesagt, dass, also, dass ich jetzt nicht Team Walter bin.
Nee, aber was ist denn dein Ziel für die Saison? Aufstieg oder gesicherten
Platz? Ich würde mich freuen im Aufstieg, aber ich rechne nicht damit. Ich denke, dass wir auf Platz 5 ein
Aussage. Das ist ein Politiker.
Ja, das ist also. Wieso? Ich habe doch gesagt, ich rechne nicht damit, aber es würde mich natürlich freuen. Aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen.
Bums, ey. Ihr werdet diese Folge keine Freundin mehr.
Aber ich bin bei Gato grundsätzlich, dass du als Spieler, als Sportler das maximale Leistungsdenken haben musst. So. Und,
jetzt kommen Zitate. Aber herrlich. Also, wir haben natürlich von euch bei Instagram sehr, sehr, sehr viele Fragen bekommen, weil wir es auch endlich mal rechtzeitig gepostet haben. Und eine Frage ist unter anderem...
Genial, der Einfall kam von Bones. Genial, ja, Bones, dass es heute Morgen mal reingeschrieben war.
Heute Morgen mal, lass mal was posten. Normalerweise echt immer eine halbe Stunde vorher oder auch gerne 5 Minuten vorher.
Aber anstatt es denn selber zu posten, reinschreiben, kann das mal jemand posten.
Ja,
aber
Bones, du hast ja kein Instagram. Kein Insta. Ne? Genau. Kein Instagram, weil... Kein Instagram. Und die Frage... Also ihr habt auch viele, viele Fragen gestellt, zum Beispiel, wer... wird Schonlau ersetzen, fragt Moritz Jendrek. Oder Lasse Johofer fragt, wie lange können wir Haier in der Verfassung halten? Der Glenn SLZ schreibt, Haier ein Denkmal bauen. Also ich denke mal, über Haier haben wir schon gesprochen. Er ist vielleicht der beste Spieler der zweiten Liga momentan. Ohne ihn zu hoch zu loben, das wäre vielleicht der beste Spieler in Deutschland. Also ich denke mal so, Hansi Flick wird sich jetzt angeguckt haben, ne? Oder? So ein Stabilisator nochmal. Haier und Kimmich auf der 6.
Du, ist nicht abwegig.
Auf jeden Fall. Falls Goretzka sich verletzt, Gündogan kann ja gegen Haier einpacken, muss man sagen.
Und stimmt. Ich muss wirklich nochmal eine Lanze für Heuer Fernandes brechen. Ich habe echt viel auf ihm rumgeschimpft und habe ihn also aktuell zu Unrecht kritisiert. Nein, ich finde, anfangs war er einfach, hat er nicht das gezeigt, was man sich von ihm gewünscht hatte. Und er hat echt viele Rückschläge bekommen, hat immer wieder ein Torwart vorgesetzt bekommen und ist irgendwie wieder als zweiter Keeper zurückgestuft worden. Und dafür finde ich, ist er im Moment echt ein Rückhalt. Spielt richtig guten Ball auch hinten raus. Ich mache mir keine Sorgen, wenn er angespielt wird. Also Hut ab, Heuer Fernandes.
Top. Ja, aber jetzt noch Butter bei den Fische. Mikave schreibt auch, Haier bitte nicht in der Innenverteidigung, sondern weiter auf der 8. Wir brauchen die Zweikampfstärke. Also, Schonlau raus. Neben David wird ein Innenverteidigerplatz frei. Eine mögliche Option, Haier. Andere mögliche Option, Vuskovic. Oder wie heißt der
Kollege? Vuskovic oder Maximilian Rohr. Oder dieser Muheim, der Schweizer.
Muheim aber eher außen, ne, glaube ich.
Stimmt, ja. Also dann haben wir, glaube ich, Maximilian Rohr noch von natürlich, Jena. Natürlich,
wenn Haier in die IV, dann wer ins Mittelfeld? Was sagt ihr?
Also für mich, Haier bleibt im Mittelfeld, ist da einfach zu wertvoll, den möchte ich da nicht weghaben, umso zentraler, umso besser. Dann Vuskovic in die IV in meinen Augen, hat jetzt Spielminuten gesammelt gegen Bremen und also hätte auch kein Verständnis, wenn das jetzt irgendwie nicht reicht. Man kauft nur Spieler, um sie dann auch einsetzen zu können. Wir brauchen keine Spieler, die jetzt irgendwie nicht bereit sind, hier ein Punktspiel zu machen.
Und ich denke, das war auch von Walter schon mal so ein Wink mit dem Zaunpfahl irgendwie, ihn schon mal reinzuschmeißen, schon mal ein paar Spielminuten zu geben, weil er ja schon genau wusste, klar, Schonlau kann er jetzt gegen Nürnberg nicht rechnen. Also insofern, ihm schon mal ein paar Spielminuten zu geben, schon mal ein bisschen Derby-Luft schnuppern. Deswegen gehe ich auch ganz stark davon aus, dass...
Kroaten auch immer schön giftig, das gefällt mir.
Auf jeden Fall.
Und junge Spieler immer gut.
Und man muss natürlich sagen, wenn Haier in Innenverteidigung ist, also das kann er auch gut spielen, aber er hat dann vielleicht nicht ganz die Torgefahr, die er hat. Und aktuell ist Haier auf Platz 3.
Der Torjägerliste, genau.
Bundesliga-Torschützenliste mit viel 5 Toren?
4.
Mit 4 Toren. Also, ich denke mal, wer braucht ein Terodde? Wir haben Haier. Und vielleicht muss man nicht überlegen, ob Haier in die IV oder 5. Platz.
Nein, doch. Die haben alle 4 Tore. Also geteilter Dritter.
Okay, gut. Ah, geteilter Dritter. Dritter Platz, genau. Ist das schon überhaupt aktualisiert?
Ja.
Okay. Ob Haier jetzt in die IV geht oder im Mittelfeld bleibt, sondern ob man ihn vielleicht nicht auf die 10 setzt. Weil Haier ist natürlich Haier.
Und vielleicht dreht er da völlig durch. Er weiß es noch gar nicht. Keiner weiß es, aber er wird auf einmal.
Gato, ich finde das eine. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich finde, dass du siehe Hummels und so, wenn du kopfballstark bist, und da sehe ich eher seine Stärke, dass er mit dem Kopf die Tore macht, bei Standards und so weiter. Er kann ja bei Ecken und so immer mit nach vorne gehen. Er kann auch, wenn er wirklich das noch extremer spielen will, so wie Hummels, dann mit irgendjemandem sich absprechen, der für ihn hinten absichert. Also es gibt schon die Möglichkeit, in der Innenverteidigung zu spielen und gleichzeitig aber auch irgendwie so eine gewisse Präsenz im gegnerischen Strafraum aufzubauen, ne?
Ja, würdet ihr sonst alles so lassen bei der Aufstellung?
Und ich habe gerade mal geguckt bei Nürnberg, also die Spieler bei Nürnberg sind alle mega klein, ne? Also ein Haier in der Innenverteidigung wäre jetzt von, er ist ja nicht der Größte, so, das wäre jetzt nicht das Problem, zumindest. Ja,
also ich würde Haier auch, ich weiß nicht, Haier Innenverteidigung, das ist eigentlich noch das Wichtigste, gerade weil HSV defensiv schwach ist. Gut, wir werden sehen,
also ich,
hast du doch irgendwen, der klar rein muss oder klar raus muss aus der letzten Startelf?
Es gefiel mir eigentlich ganz gut, dass Winsheim auch gestartet ist, hat er gut gemacht gegen Bremen.
Okay, jetzt haben wir natürlich Nürnberg. Wir hatten letztes Jahr schon einen Nürnberg-Experten-T-Studio, haben wir angerufen.
Stopp, zurück, ich habe Winsheim jetzt gar nicht gestartet, das, mein Fehler.
Korrekt, das Gespräch mit Tischku ging letztes Mal gefühlte 10 Minuten. Deswegen jetzt eine Sprachnachricht und er wird uns eine Einschätzung geben, die ich ganz gut finde und interessant finde, wie Nürnberg momentan ist. Los geht's.
Hier meine Einschätzung zum ruhmreichen 1. FC Nürnberg. Eigentlich müsste ich ja sehr positiv und euphorisch gestimmt sein für den Sonntag, bin ich aber nicht. Bei uns stimmen zwar die Ergebnisse, wir sind, glaube ich, die einzigste Mannschaft, die bisher noch ungeschlagen ist in der Liga, aber der Fußball ist wirklich mau. Also wir schaffen es nicht, uns Torchancen zu erspielen. Dementsprechend gehen die Spiele, wie gesagt, mit sehr, sehr wenig Toren immer nur aus. 1-1, 1-0, 2-0, wenn überhaupt. Ist eigentlich nicht so mein Anspruch vom Fußball. Auf der anderen Seite darf ich jetzt auch nicht zu sehr meckern, weil wir ganz gut dastehen, gerade nach der letzten Saison. Von daher denke ich, am Sonntag ein Unentschieden wäre ich auch sehr glücklich, weil ich den HSV trotz der nicht so ganz guten Ergebnisse schon recht weit oben einstufe. Von daher Unentschieden am Sonntag, wenig Tore, ist so meine Tipptendenz. Und dann in 2 oder 3 Wochen Pokal, da werden wir euch dann rauskegeln in der Verlängerung, Schrägstrich Elfmeterschießen. Aber da wird man es dann sicherlich nochmal sprechen. Macht's gut, haut rein. Und gutes Spiel am Sonntag, aber erwartet bitte nicht zu viel spielerisch. Servus.
Ja, Tischu, vielen Dank für die Einschätzung. Ja, er kennt sich sehr, sehr gut aus im nürnbergischen Fußball. Man muss sagen, aber leicht außer Atem. Vielleicht mal wieder Sport machen, Tischu, währenddessen du die Treppe hochgehst. Nicht außer Atem sein ist gut, aber finde ich interessant, weil ich hätte Nürnberg tatsächlich irgendwie viel stärker eingeschätzt. Ne? Also irgendwie ja, beruhigend doch zu wissen, dass bei Nürnberg irgendwie die Ergebnisse stimmen, aber das spielerisch eigentlich nicht.
Also ich habe das Spiel gegen Rostock gesehen. Rostock war klar besser, das hätten sie verlieren müssen. Das hat Nürnberg so glücklich gewonnen. Trotzdem bleibt für mich, wir haben ja vor der Saison Nürnberg sehr stark gesehen, für mich bleibt diese Kombination Hacking und wie heißt der Coach von denen, dieser Professor?
Mein Schweinsteiger?
Nein, Schweinsteiger ist der Co. Und dann der Hauptcoach von Nürnberg. Reichen wir nach, aber bleibt für mich die interessanteste Kombo in der zweiten Liga. Ich traue denen super viel zu, sind jetzt mittlerweile auch schon länger da in der Konstellation, was ja immer zweites Jahr, also was dann schon länger dann, was es dann immer einfacher macht, gut zusammenzuarbeiten. Und Robert Klaus ist es, 36 Jahre alt, also echt noch ein junger Typ, aber extrem viel Fußballfachkompetenz. Ich glaube, mit denen ist zu rechnen. Deswegen wird es ein enges Spiel, aber ich bin nach wie vor optimistisch. Mein Tipp ist direkt 3-1.
Sehr gut. Da kommen wir nämlich direkt zu den Tipps. Dark Toy Pictures schreibt uns bei Instagram eine wilde These zum Spiel. Oh. Derby-Sieg plus Lieblingsgegner FCN. Sieg mit 3 Toren plus Differenz. Also Hashtag kein Hochmut. Hashtag Anti-Derby-Fluch. Also ganz klarer Sieg mit 3 Toren plus.
Also, ja, ist ja fast kalt bei 3-1. Bones, was tippst du?
Ich habe auch das Nürnberg-Spiel geguckt als alter ehemaliger Rostock-Fan. Das war super dünn. Also ich glaube, das kann der HSV sogar locker 2-0 nach Hause schieben, das Ding.
Okay, Muchel.
4-0.
Oh, schön. Schön.
Das
schön,
Gesicht schön. War wie so eine Steinwand.
Und ich sage, also man muss sagen, wir haben ja überraschend viele Spiele jetzt 0 gespielt. Ne? Ich glaube, wir
reiten weiter auf der Welle. Die stehen aber gut. Ich bleibe beim 2-0. Ich hatte überlegt, auch vielleicht sogar das 1-0 zu sagen, aber ich glaube 2 oder 1-0. Ich muss mir mal ganz kurz schauen. Und Tim Merten 2 schreibt noch bei Instagram, kriegt der HSV kein Gegentor, gewinnt er immer das Spiel. Stimmt ihr zu? Ja. Also, weil Tore schießen können wir. Ja. Es ist schon mal, also fast. Naja,
0-0 Heidenheim, nicht gewonnen.
Ja, Bones.
Aber man muss fairerweise sagen, dass auch wenn wir oft die 0 halten, die Abwehr ja im Moment nicht so spielt, als hätten wir die 0.
Das ist korrekt. Wir haben irgendwie viel Glück, wir haben guten.
Gato, aber bevor wir gleich zu deiner Tipprunde kommen, ne? Aber ja. Nochmal eine weitere Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, ja. Du darfst nur ein Spiel gewinnen gegen Nürnberg: Pokal oder Liga? Welches willst du gewinnen?
Wow.
Ne, jeder einmal bitte abfragen. Komm, Gato, sonst lege ich los.
Normalerweise hätte ich die letzten Jahre immer Pokal gesagt, aber ich sage jetzt Liga.
Gut, ich sage Pokal.
Liga.
Pokal.
Okay, oha. Zweimal Liga, zweimal Pokal.
Ich sag's so, wie es ist. Ich liebe Europa und ich glaube, wir werden auch spätestens 2-3 Jahren in Europa spielen. Aber es muss ja nicht diese Pokalsaison, es kann auch nächste Saison sein, zum Beispiel den Weg, den Union Berlin gegangen ist, oder dann auch in den Pokal. Aber ich will auf Teufel komm raus aus dieser Kack zweiten Liga.
Verstehe
ich.
Also aber Gato, nicht, sorry, was
aber aus der zweiten Liga.
Was hast du nochmal getippt eben fürs Spiel?
2-0.
Dann oder ist ja das am wahrscheinlichsten, ja. Weil, was hast du getippt? Weil ich meine, bei der Kick-Tipp-Runde bist du ja ganz weit vorne.
Deswegen also, sage
dein
ich
Tipp zählt ja meistens.
Korrekt, deswegen sage ich 1 oder 2-0, um mich jetzt mittlerweile alle nebulös zu halten. Ich bin aktuell, haltet euch fest, auf dem geteilten zweiten Platz mit 79 Punkten. Tim ist auch Erster.
Das ist stark.
Ben R-P ist auch Zweiter mit mir.
Vor allen Dingen, kurzer Zusatz, da spielen jetzt nicht 10 mit, sondern ich glaube, es sind mittlerweile 998 Leute.
Ungefähr,
ja. Deswegen 2 noch anmelden, damit wir 1000 werden.
Nee, aber bei der App sieht man immer nur so, keine Ahnung, wie viel, 40 Leute. Und insgesamt?
Ich sehe auch immer die ganz unten sind.
Ah ja, wie viele spielen da mit unten?
Das dauert ein bisschen bei der App. Du musst den Fall klicken, aber Gato war am Freitagabend kurzzeitig auf Platz 1.
Ich habe durch Zufall reingeschaut, gleich einen Screenshot gemacht und es wurde auf jeden Fall gefeiert, zumindest bei einem. Ja, ihr werdet irgendwann die Screenshots nochmal um die Ohren bekommen, dass ich einmal kurzzeitig auf Platz 1 war. Also das ist sehr gut. Man muss sagen, Glückwunsch an Christoph, der ist vom 80. Platz auf den 29. gekommen und hat 23 Spieltagspunkte gemacht. Also, der hat, glaube ich, fast alles richtig getippt. Und ich habe auch, muss ich sagen, ohne mich jetzt selber zu viel zu loben zu wollen, auch vieles richtig getippt, aber ein paar Spiele. Ah, hier, guck mal, Jan Regensburg 1-1 habe ich auf Düsseldorf getippt. Und Schalke 1-1, da hat KSC Schalke einfach zu scheiße. Ich werde nächsten Spieltag, glaube ich, nicht auf Schalke tippen.
Es sind auf jeden Fall über 200 Leute dabei, weil ich bin geteilter Platz 197. Aber ey, es war ein guter Spieltag für mich. Ich habe 11 Punkte gemacht. So viel hatte ich sonst.
Gab es einen grünen Pfeil nach oben? Bist du aufgestiegen ein
paar Plätze? Ja, 20 Plätze.
Tatsächlich. Also über 200 Leute
da. Ja, ja. Und es sind immer noch Leute über mir, die schon lange nicht mehr getippt haben.
Das ist doch. Ah, herrlich. Gut. Also, wir sind absolut euphorisch für die nächsten Spiele. Und schön, dass ihr auch Pokal genommen habt. Das heißt, ihr glaubt an Europa. Ansonsten macht es ja gar keinen Sinn, in der dritten oder vierten Runde im Pokal auszuscheiden. Also entweder ganz oder gar nicht. Wer ist denn von euch im Stadion nächste Woche?
Ich verstehe die Frage nicht.
Okay, also Muchel ist im Stadion. Sonntag 13:30
Uhr. Undankbar, ne? Also Sonntag, es sind immer die Spiele, das sind die Ansetzungen, die mag ich am wenigsten, ehrlich gesagt.
Ja, aber gut, ich mache Heimspiel, ne? Das ist ja Ehrensache.
Und sorry, wann wird der Alkohol wieder erlaubt? Also das macht einen ja auch madig. Ja, also das ist
korrekt.
In Bremen gab es Alkohol.
Echt?
Ja, das meine ich ja.
Ach du Scheiße!
Gut, ich hau mal ein paar Insights auch dazu raus. Ja. Und zwar, es ist so. Die Stadt Hamburg hat gesagt, dass sie dem HSV da nicht nachgeben will, obwohl andere Stadien sozusagen schon Alkohol zulassen.
Ja, weil der Typ, der dafür zuständig ist, ein Pauli-Fan ist.
Ja, und weil sie gesagt haben, Jungs, jetzt kommt uns mal nicht mit, dass hier irgendwelche Stadioneinnahmen euch entgehen. Wir haben euch, da schwirren Summen, ich habe immer nur von 10 Millionen gelesen, anscheinend schwirren da 30 Millionen insgesamt Corona-Unterstützung, die der HSV in Anspruch genommen hat. Und da sagen sie, also Jungs, da müsst ihr nicht kommen mit irgendwie, ihr habt hier ein paar 100.000 Euro weniger Einnahmen durch Alkohol.
Ja, aber es geht, ganz kurz einhaken, es geht.
Und sie wollten, sorry, die Stadt hat den Deal gemacht, sie wollte die Vorbildfunktion haben, dass sie zeigen können, wir in Hamburg, wir sind da noch ein bisschen anders und strenger als andere Regionen. Und in meinen Augen ist das Ding jetzt durch, das haben sie jetzt durchgesetzt, aber jetzt können sie auch mal locker lassen und das zulassen.
Die ganze Welt öffnet sich.
Und genau.
Irgendwelche Hamburg-Politiker.
Ich hatte jetzt fest mit dem Nürnberg-Spiel schon gerechnet mit
Alkohol. Ja, eben, müssen jetzt hier irgendwie einen auch wichtig machen. Und es geht ja auch gar nicht irgendwie um Geld und bezahlbar. Ich meine, die Momente, die man mit Alkohol im Stadion lebt, sind ja unbezahlbar. Was erleben wir da? Was haben wir da für einen Spaß, wenn wir uns da betrinken und irgendwie Scheiße bauen?
Und ich glaube, dass die Leute, die da ins Stadion gehen, schon deutlich mehr als 30 Millionen Steuern an die Stadt Hamburg gezahlt haben in ihrem Leben. Also insofern ist das, eine Hand wäscht die andere.
Ja, korrekt. Also, ja, wir sind gespannt und wir werden ins Stadion gehen, Muchel und ich zumindest, ne? Wir können überlegen, ob wir uns vor dem Spiel mal so treffen, ne? Das wollten wir, haben wir eben angedacht.
Ja.
Aber das können wir in die Gruppe, schreiben, das geben wir bei Instagram bekannt, ob wir es machen oder nicht, oder in unserer Kicktipp-Gruppe oder bei Telegram. Auf diesen drei Kommunikationen, da kommunizieren wir. Also folgt uns da bei Instagram, dann werden wir sehen, wenn wir uns treffen, wo und wann wir treffen. So, das war mal eine Folge.
Ayosha to go hat er nämlich auch schon gefragt. Wunsch, Podcast-Treffen vorm Düsseldorf-Spiel mit uns allen.
Ja.
Das wäre vielleicht eine Sache, vielleicht planen wir das mal ein bisschen im Voraus und jetzt nicht so spontan auf den Sonntag.
Ja, ja, also ich meine, also das ist...
Montag,
ne?
Bitte? Jetzt aber auch nicht auf den Montag so aus der kalten
Hose. Nee, aber Düsseldorf
ist das Spiel, in welchem Monat?
Düsseldorf? Noch? Ich weiß es nicht, da müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe doch nicht alles im Kopf.
Ich finde, das können wir machen, aber man kann ja auch sagen, nochmal bei Instagram so, okay, einfach, weißt du, 13:30 anfangen, ja. 12:30 zwischen den Arenen treffen und ist da überhaupt ein Bierstand?
Ja.
Ja, ne? Also, ich weiß nicht, ob das bei Corona irgendwie jetzt überhaupt nicht erlaubt ist, aber ist ja geil, dass es erlaubt ist. So zwischen den Arenen treffen und wenn dann nur zwei Leute da sind, ist gut, aber nachdem du ja gesagt hast, ich bin Türsteher und da irgendwie 30 Leute kamen, ja, am 16. Oktober spielt HSV 20.30 Uhr zu Hause, ist ja höchstwahrscheinlich dann Samstag gegen Düsseldorf. Ja, das ist super geil. Ist
ein Samstag, ja.
Da können wir uns ja kurz vor Spielanpfiff um 15 Uhr treffen und in 5,5 Stunden. Ah, du bist im Urlaub?
Ja.
Junge, Muchel.
Aber wir sind ja auch gegen Kiel, sind wir ja sogar auch im Stadion. Und wir sind jetzt gegen Nürnberg, sind wir wahrscheinlich auch im Stadion, mal schauen. Ja. Aber es wird wieder viel mehr ins Stadion gegangen.
Also, vielen Dank für die schöne Folge und wir sagen nur der HSV, wir sind
Derby-Sieger, hey, hey, Derby-Sieger, hey, hey.